886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages und beginnen jetzt gleich mit einem Thema, das in mehreren Artikeln zu lesen ist. Und zwar geht es um die Zara-Beratungsstelle, die ihre Arbeit ab Juni einstellen müssen wird, weil ihre Finanzierung durch das Bundeskanzleramt ausgesetzt wird. Zara, ja, eine zentrale Beratungsstelle für Zivilcourage und Antirassismusarbeit und ein Verein zur Unterstützung von Leuten, die von Online-Hetze betroffen sind. Also gerade auch jetzt in dieser Zeit ein sehr, sehr wichtiges Thema und ist unter anderem ein Artikel in der Presse. Da haben sie die Caroline von Zara, die dort arbeitet bzw. gearbeitet hat, interviewt haben mit der Schlagzeile: Beratungsstelle Zara für Hass im Netz muss schließen. Wir waren als einzige für alle zugänglich. Also wieso noch einmal muss sie schließen? Weil eben das Bundeskanzleramt sämtliche Fördergelder für sie gestrichen hat. Der Verein ist in den vergangenen Jahren durch das Familienministerium mitfinanziert worden und bisher hat der Bund da etwa die Hälfte vom Zara-Budget abgedeckt. Da handelt es sich um einen Betrag von 330.000 Euro pro Jahr. Und damit hat er sich dann kostenlose rechtliche und psychosoziale Beratungen finanziert für Opfer von digitaler Gewalt. Aber eben für heuer ist die Förderung nicht bewilligt worden, was laut Verein sehr überraschend gekommen ist. Und das hat zur Folge, dass alle Angestellten von Zara gekündigt worden sind. Das betrifft in Summe 18 Personen, die halt jetzt noch bis zum Ende der Kündigungsfrist arbeiten. Das aber auch nur eingeschränkt, also sie können auch gar keine neuen Fälle mehr annehmen. Und das Problem daran ist vor allem auch, dass Zara so die einzige wirklich spezialisierte Beratungsstelle in Österreich ist, die allgemein auch für alle zugänglich war bzw. ist. Es gibt natürlich auch andere viele Stellen. Es gibt auch Rat auf Draht, die richten sich aber eher an Jugendliche und Kinder. Es gibt Stellen für Internetbetrug. Es gibt natürlich viele Gewaltstellen. Aber so in dieser Form mit dem Thema digitale Gewalt eben ist Zara da die einzige Beratungsstelle in Österreich. Und deswegen ist das jetzt gerade auch ein großes Thema, weil man sich halt einfach fragt, warum bitteschön spare ich genau bei einer Stelle, die wahrscheinlich jetzt gerade wichtiger denn je ist?
Ja, also und vor allem sparen. Also es geht um 330.000 Euro. Wie viel muss der Bund sparen? Mehrere Milliarden. Also ich weiß schon, ja, die sagen Fördertaskforce und das war ja auch ein großes Anliegen von den Neos, dass sie da irgendwie die Förderung ein bisschen aufräumen. Aber selbst wenn du 20 Förderstellen 300.000 Euro streichst, bist du bei 6 Millionen gesparten Euro. Also das ist für den Bund einfach, da kommt man nicht mal ansatzweise in die Nähe von dem, was man wirklich sparen muss. Und gerade so einer wichtigen Beratungsstelle, eben wie du sagst, ja, einzige bundesweite Stelle, die da bei Hass im Netz, was ein immer wichtigeres Thema wird, also ja, erschließt sich mir der Sinn nicht ganz. Also vor allem eben, du kommst durch 300.000 Euro weniger im Bundesbudget nirgendwo hin.
Das macht das auch nicht fett, wie
Nein.
man so sagt.
Nein. Scout, ja.
Was mich an der Geschichte auch ein bisschen negativ überrascht, muss ich ehrlich sagen, das steht jetzt im news.rf.at Artikel dazu, dass Babler und Holzleitner von der SPÖ beide überrascht darüber sind, haben die schon wieder nicht geredet miteinander. Also dass da einfach schon wieder Sachen anscheinend beschlossen werden einseitig und die sind da jetzt eh auch auf jeden Fall dran, die Möglichkeiten zu prüfen, um den Fortbestand von Zara zu sichern. Also das einmal die positive Nachricht. Man wird zumindest schauen, ob man vielleicht auch noch irgendwas machen kann oder Fördergelder von woanders bekommen kann. Aber ja, das finde ich einfach, das schockiert mich einfach schon wieder, dass das keine geeinigte Meinung sozusagen war.
Und dann hat
Entscheidung.
Die Regierung offensichtlich, die haben ja gerade erst stärkeres Vorgehen gegen Gewalt im digitalen Raum angekündigt und dann dieser Beratungsstelle so viel Fördermittel streichen, dass die einfach aufhören müssen. Das, ja, das passt irgendwie nicht ganz zusammen.
Gerade in Zeiten von digitaler Gewalt und KI-generierter Gewalt und überhaupt, ja, ist das schwierig. Also soll es da keine neue Finanzierung geben, wird der Betrieb mit Juni eingestellt. Aber das Thema Hass im Netz auf jeden Fall eins, das unbedingt bestärkt behandelt werden muss und bitte nicht weggeschaut werden soll.
Der Zara-Beratungsstelle die Daumen, dass sie da irgendwie noch was aufstellen können.
Absolut. Und kommen da jetzt zu einer anderen Sache, die auch etwas mit dem Internet zu tun hat, die auch ein bisschen bedenklich ist, Mike.
Wir bleiben im digitalen Raum. Ja, Presseartikel, wenn Influencer in die Rolle von Ärzten schlüpfen. Presse hat mit einer Professorin für Digital Media and Culture an der Uni Klagenfurt geredet. Übrigens eine Professur, die es im deutschsprachigen Raum kaum gibt. Also da prescht die Uni Klagenfurt jetzt ein bisschen vor. In dem Fach geht es zum Beispiel darum, wie sich Medienpraktiken im Kontext von Gesundheit und Wohlbefinden verändern. Früher War es irgendwie klar, bei gesundheitlichen Fragen fragst du den Arzt oder die Ärztin.
Bitte ja.
Auch online. Mittlerweile gibt es ja unzählige Social-Media-Menschen, die zu dem Thema Content produzieren, damit auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Und leider lässt sich das auch in Forschungsergebnissen ablesen. Eine Unterüberschrift hier im Artikel: Vertrauen schlägt Ausbildung. Das heißt, es ist den Leuten wichtiger, dass sie dem Social-Media-Account vertrauen, als dass dieser Account eine nachgewiesene Kompetenz hat, also zum Beispiel eine fachliche Ausbildung. Und dieses Vertrauen hat auch nur sehr bedingt etwas mit dieser nachgewiesenen Kompetenz zu tun, sondern hauptsächlich damit, wie die Social-Media-Beträge aufbereitet sind.
Wie sympathisch finde ich die Person?
Wie ist das gemacht? Ist das ein professionell? Schaut das professionell gemacht aus? Wie präsentiert sich diese Person? Wie ist das gestaltet, visualisiert etc.? Und wir wissen, großen Social-Media-Plattformen fact-checken solche Beiträge auch nicht. Dem Algorithmus ist es auch ziemlich egal, ob da Wahrheiten verbreitet werden oder Falschaussagen. Im Gegenteil, weil Falschaussagen oft ein bisschen mehr emotionale Response haben, wird das eher nach vorne gereiht. Da sagt eben die befragte Kommunikationswissenschaftlerin einen sehr interessanten Satz, wie ich finde. Nicht nur sollte man hinterfragen, was für Inhalte gepostet werden und ob die wahr sind oder nicht, sondern man sollte auch sich selbst hinterfragen, warum glaube ich das, was da gesagt wird? Ist das, weil ich irgendwo gesehen habe, ja okay, das ist wirklich eine ausgebildete Fachperson, oder ist das einfach, weil das Licht sehr gut ist im Video oder weil einfach der Kamerawinkel passt?
Weil der Beitrag viele Likes hat.
Weil sie ein Ringlicht gekauft haben. So, das ist keine fachliche Kompetenz. Also da immer sich selbst auch hinterfragen. Glaube ich das jetzt nur, weil es irgendwie professionell gemacht ist, das Video, oder ist da wirklich eine offensichtliche und nachgewiesene Kompetenz dahinter?
Es gibt aber auch sehr positive Beispiele, möchte ich da jetzt mal nur kurz einbringen. Auf YouTube gibt es zum Beispiel den Dr. Mike.
Und das bin nicht ich.
Der ist Arzt und macht aber sehr professionelle Videos. Und gut, der macht auch so Sachen wie Filmszenen oder Serienszenen auseinandernehmen und schauen, wie realistisch das und so ist. Mhm. Aber also es gibt ja bestimmt auch Ärzte, die solche Kanäle dann betreiben. Das ist ja dann okay.
Absolut.
Aber wenn sie fachlich ausgebildet sind.
Da muss man schon genau hinschauen.
Genau. Und es ist nicht nur deshalb ein Arzt, weil er sich einen Kittel umgehängt hat.
Nein,
ich habe gibt's ein, nein, das meine ich. Es gibt die, voll, von denen du berichtest. Gibt auch ein ganz interessantes Video vom ZDF-Magazin Royal, Jan Böhmermann, der eben über diese Gesundheitsinfluencer berichtet hat und wo einfach ein paar Leute, die einfach wirklich, die haben sich nur den Kittel und manchmal auch dieses, wie heißt das, Stethoskop umgehängt. Und haben
das
aber,
schaut automatisch professionell aus.
Genau, aber haben null medizinische Fachausbildung. Also da immer aufpassen.
Immer hinterfragen, immer alles. Wir haben ja auch immer schon gelernt, bitte nicht googeln, wenn mir etwas wehtut, sondern wirklich auch zum Arzt gehen. Und das machen wir auch in der heutigen Zeit weiter. Der Schlüssel für ein glückliches Leben, also eine Fachkraft zu befragen. Und dann ist da noch etwas anderes rausgekommen, Kinga, eine spannende Studie.
Nicht nur körperliche Gesundheit, sondern auch die mentale Gesundheit ist sehr wichtig. Und dazu gibt es eine neue Studie, genau. Und den Artikel dazu im Standard: Persönliche Autonomie ist ein Schlüsselfaktor für ein glückliches Leben. Was es heißt, glücklich zu sein, das wird meistens damit erklärt, dass wir möglichst viele positive Emotionen und möglichst wenig negative Gefühle empfinden. Natürlich gibt es jetzt auch kein Rezept dafür, wie man glücklich ist, das ist auch für jeden anders. Aber eine neue Studie hat einen sehr interessanten neuen Punkt entdeckt, der dazu beiträgt, wie zufrieden und happy wir Menschen sind. Und zwar das Gefühl, selbst am Steuer zu sitzen. Mhm. Oder eben, anders gesagt, Autonomie. Das Empfinden, dass die eigenen Entscheidungen wirklich die eigenen sind und nicht von außen kommen. Einer der Studienautoren sagt, wenn man die Befragten von dieser Studie eben, also die befragt hat und die kurz innehalten und beurteilen, ob ihr Leben gut verläuft, dann haben sie nicht nur die aktuellen Gefühle berücksichtigt, sondern scheinen sich auch zu fragen, bin ich frei? Also nicht nur fühle ich mich gut, wie geht's mir, sondern bin ich frei? Und da hat man eben erkannt, diejenigen, die sich autonomer fühlen, sind auch zufriedener mit ihrem Leben. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass die Forscher in ihrer Studie gleich einmal mögliche Verzerrungen herausgerechnet haben. Zum Beispiel gibt es da den Halo-Effekt, die Neigung von optimistischen Personen, einfach alles positiv zu bewerten, oder natürlich auch unachtsames Lesen oder Antwortverhalten von Fragebögen, dass man einfach durchklickt, ohne das genauer zu lesen. Finde ich sehr interessant, weil das macht die Studie natürlich noch zuverlässiger.
Das heißt aber so als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe so Lust auf eine Kürbiscremesuppe und dann weiß ich, ich bin fähig, sie mir selbst zuzubereiten.
Bist du fähig, sie dir selbst zuzubereiten?
Dann führe ich eher ein glückliches Leben, als wenn ich mir denke, verdammt, ich habe Lust drauf, aber ich kann es einfach nicht. Oder?
Ja.
Kann man das so sagen?
Ich weiß nicht, was das jetzt für dein Leben aussagt.
Kann man so runterbrechen.
Suppenexpertin Sarah Steiner. Aber das ist auch ein Wort, das ich immer wieder jetzt in letzter Zeit gelesen habe, das ich davor nicht kannte, das ist Selbstwirksamkeit. Mhm. Und das Gefühl haben, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann hat das eine Wirkung auf mein Leben. Und ich habe eben diese Möglichkeit, mein Leben positiv zu beeinflussen. Das kann ich gut nachvollziehen, dass das eine wichtige Rolle spielt.
Dann auf ein glückliches Leben und sagen? Das war der Zeitpunkt.
Und viel Kürbissuppe.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!